Günaydın. Manche haben es kapiert. Günaydın ist guten Morgen auf guten Morgen auf Türkisch. İyi akşamlar sagt man im Türkischen zu guten Abend. Türkisch für Anfänger, das hätten wir schon mal geschafft. Ich bin sehr aufgeregt, liebe Geschwister. Ich grüße euch ganz herzlich. Während die Technik sich hier vorbereitet, muss ich meinen Puls runterfahren. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute euch das Wort Gottes verkündigen darf. Es ist nicht so, dass ich das erst zum ersten Mal mache. Ich habe es schon oft genug in türkischer Sprache gemacht, in meiner sogenannten Muttersprache, aber das ist nicht in Wirklichkeit meine echte Muttersprache, sondern Deutsch bin ich schon deutlich mächtiger der Sprache. Von daher, ich habe auch schon ein paar Mal in deutscher Sprache gepredigt, aber ich weiß auch nicht. Ich gebe dem nochmal eine Chance und ihr dürft mich jetzt erdulden. Ich darf ganz am Anfang euch übrigens auch Grüße mitbringen von Jens und Inge. Der Bruder Jonas ist mir eigentlich unabsichtlich zuvorgekommen. Und zwar der Vers aus Jesaja 40, 31, das war auch der Vers, womit Jens und Inge ganz herzlich euch grüßen wollen. Die sind jetzt in Urlaub geflogen. Beten wir, dass sie dort erholsame Zeit haben und eine schöne Zeit haben und auch wieder heil zurückkommen. Warum sagt mir keiner, dass ich meine Lesebrille vielleicht aufsetzen sollte? Dann funktioniert es auch besser. Dankeschön, lieber Bruder. Was würde ich ohne dich machen? So, und dann bin ich auch gleich soweit mit der Technik. Muss ich das irgendwie noch anders stellen, das Mikro hier? So, ich habe zu Hause zwei größere Bildschirme, dann verhält sich das alles ganz anders. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt. So, womit hatte der Jonas am Anfang uns gegrüßt? Wisst ihr das noch? Heute ist Silvester, ihr müsst wach und munter sein, gell, und aufmerksam. Das war Jesaja 40, 31, nicht wahr? Und da stand, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Genau, wir sind heute Abend hier, um uns vom Jahr 2016 zu verabschieden. Und dieses Jahr hat uns sicherlich mancherlei Gutes beschert, mancherlei auch weniger Gutes, aber die guten Sachen oder auch das Gute in den schlechten Zeiten werden wir sicherlich im Anschluss bei den Zeugnissen hoffentlich voller Ermutigung und zur Ehre Gottes zu hören bekommen. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Und wie es so oft ist, die meisten Menschen, wenn es auf Silvester zugeht, freuen sich in irgendeiner Form. Sie hoffen sich eine bessere Zukunft, obwohl wir doch eigentlich alle wissen, dass die Zeit ganz normal voranschreitet. Und dennoch hoffen wir, dass das neue Jahr uns wieder neu seinen Segen bringt. Und so warten viele Menschen auf eine bessere Zeit. Sie warten den ganzen Tag auf den Abend, die ganze Woche auf den Freitag und von den ganzen Freitagen und vielleicht auf die Feiertage zu mit den schönen Brückentagen und ja, das ganze Jahr auf den Urlaub warten die Menschen. Ihr Leben, ihr ganzes Leben lang auf bessere Zeiten. Dabei vergessen sie aber, dass sie nur dieses Leben haben. Und umso trauriger ist es, wenn wir als Christen sogar vergessen, dass Jesus unser Leben ist. Jesus, unser Leben. Weil in ihm und durch ihn haben wir ja bereits die ganze Fülle des Lebens. Habt ihr gute Vorsätze fürs neue Jahr? Nein? Ja? Also, ich mache mal so als Eisbrecher meine guten Vorsätze hier. Also mein Ziel für 2017 ist es, die Ziele von 2016 zu erreichen, die ich mir 2015 gesetzt habe, weil ich mir 2014 vorgenommen habe, das zu erledigen, was ich 2013 geplant habe, weil ich es 2012 nicht geschafft habe, die Ziele von 2011 umzusetzen. Spaß beiseite. Diese guten Vorsätze, wo kommen die eigentlich her? Das schlaue Internet, Dr. Google sagt, dass das angeblich aus dem Jüdischen sogar kommen soll. Weil Gott hat ja den Juden, den Israeliten die 10 Gebote gegeben und die sollten sie bitteschön einhalten. Das gelingt den Menschen meistens nicht ganz so genau. Deswegen haben sie jedes Jahr neu Buße getan und sich zum Vorsatz gemacht, im neuen Jahr diese Gebote besser einhalten zu können. Nun, mittlerweile, vor allem seit dem 20. Jahrhundert, hat sich das vielleicht gewandelt, der Inhalt von den guten Vorsätzen. Und was denkt ihr, was so die Top 10 der guten Vorsätze so in der Menschheit sein könnte? Mehr Sport, genau. Das steht hier auf Ranking 2. Mit dem Rauchen aufhören. Ja, das wird auch oft gesagt. Abnehmen. Abnehmen, genau. Wir müssen abnehmen, er muss zunehmen, um das bisschen fromm zu verpacken. Weniger Stress, mehr Zeit für sich selbst. Modern heißt es Meditation oder in unserer Sprache stille Zeit mit unserem Herrn. Ausreichend schlafen, da mangelt es auch oft. Mehr Zeit für Familie und Freunde, das steht hier auf Platz 7. Zur Vorsorge gehen, an die älteren und mittelalteren Geschwister oder angehenden Älteren. Weniger Fernsehen, wobei heutzutage Fernsehen ist, glaube ich, nicht mal mehr das Hauptproblem. Eher Smartphone, Smartgeräte. Und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Ja, so Vorsätze sind ja meines Erachtens nichts Schlechtes an sich, auch für uns Christen sicherlich nicht. Aber was könnten denn so richtig gute christliche Vorsätze sein? Habt ihr da Ideen? Genau das habe ich hier als erstes auch für mich hier geschrieben. Geregelte, qualitativ wertvolle stille Zeit. Und da sage ich auch ganz bewusst, es kommt nicht auf die Dauer unbedingt an, sondern dass es in einer gewissen Regelmäßigkeit tatsächlich stattfindet und auch einen entsprechenden Wert auch inhaltlich hat. Sprich, näher zu Jesus zu kommen, Bibel lesen, Bibel studieren, im Gebet bleiben, regelmäßig in den Gottesdienst gehen, wäre das auch ein Vorsatz? Hier hoffentlich nicht, da mangelt es wohl nicht. Vor allem aber zur ersten Gedächtnisstunde. Wie sieht es da aus? Wir sind relativ neu in der Gemeinde und ich würde mir wünschen, dass mehr Präsenz in der für mich doch mittlerweile sehr, sehr wertvoll gewordenen Gedächtnisstunde, die sogenannte erste Stunde. Oder ein anderer guter Vorsatz könnte sein, ich mache mir Gedanken oder beobachte mal in der Gemeinde, wo es vielleicht Lücken hat im Dienstbereich. Wo könnte ich einen Dienst übernehmen? Ich denke, ihr könnt die Liste noch beliebig weiter verlängern. Oder ich will auch die Frage anders stellen. Was ist wohl das höchste Ziel eines jeden Christen? Ein Ziel, das jeder Christ verfolgen sollte. Gibt es sowas überhaupt in der Bibel? Ich denke, da wird jeder von euch unterschiedliche Antworten aus seinem persönlichen Bibelverständnis heraus auch geben. Und alle werden doch einen gemeinsamen Nenner haben, schätze ich. Das hoffe ich zumindest. Mir fallen da zum Beispiel spontan Bibelstellen ein in Kolosser 3, Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Epheser 4, 15. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Auch wieder aus dem Epheser 4, 22 bis 24. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Alles, denke ich, sehr gute, erstrebenswerte Ziele. Wenn es eben doch so ein höchstes Ziel in der Bibel geben sollte, müssten sich doch alle guten Vorsätze, die wir uns vornehmen, an diesem orientieren und dem unterordnen. Oder denkt ihr anders an der Stelle? Eine mögliche Antwort darauf gibt uns Paulus. Und das wollen wir jetzt zusammen lesen in Philipper 3. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt. Deswegen schone ich kurz meine Stimme dazu und bitte den Bruder Jonas, das uns vorzulesen. Und er wird dann auch, vielleicht vermisst ihr schon das Gebet, das kommt noch, keine Sorge. Dann wird er auch mit uns dann für das eigentliche Wort, was ich heute kurz und kompakt vorbereitet habe, mit uns sprechen. Und wer kann und mag, auch wenn das ein bisschen längerer Abschnitt ist jetzt, darf dazu bitte aus Ehrfurcht dem Wort Gottes gegenüber aufstehen und für das Gebet. Und ich bitte jetzt den Jonas kurz nach vorne.
Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich in meinem Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich des Christus willen für Schande geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schande gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich in Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Jesus Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch als unterwerfen kann, alles unterwerfen kann. Ich noch rede. Ja, danke Herr für dein Wort, dass du uns vor 2000 Jahren dem Paulus eingegeben hast. Und danke, dass du auch damals schon genau gewusst hast, dass wir uns jetzt versammeln und dass wir es zusammen lesen, dass der Sami eine Predigt drüber hält. Und möchte ich auch danke, dass es immer noch so lebendig ist. Und möchte jetzt auch bitte für den Sami, wenn er uns jetzt dein Wort offen legt und die Geheimnisse uns weitergibt, dass du ihn doch segnest, dass du ihm Kraft gibst und dass nicht er redet, sondern du durch ihn. Amen.
Dankeschön. Ja, das war jetzt ein relativ langer Abschnitt. Ich habe das deswegen alles so vorlesen lassen, damit der eigentliche Hauptgedanke, den ich heute uns als Impuls mitgeben möchte, nämlich Verse 13 und 14, vielleicht habt ihr es auch schon ein Stück weit erahnt, zu dem heutigen Anlass und Tag passend, denke ich. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem Ziel, nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist das, was mich so seit Wochen, eigentlich schon seit mehreren Monaten umtreibt und von daher mir auch für den heutigen Tag als passendes Thema richtig erschien. Was meint Paulus mit ich vergesse, was da hinten ist? Ich denke, dass Paulus zwar hier bezüglich dem da hinten etwas Bestimmtes gemeint hat, aber mir fallen trotzdem mindestens zwei weitere Möglichkeiten ein, was mit da hinten gemeint sein mag. Die erste Möglichkeit, was wohl auch in erster Linie wohl gemeint ist, geht es darum, dass wir uns nicht auf unsere früheren tugendhaften Werke oder Leistungen, sprich auf unser sogenanntes Fleisch, uns nicht verlassen sollen. Was ist mit Fleisch hier gemeint? Für diejenigen, die vielleicht nicht so sehr bibelbewandert sind, für etwaige Gäste, einfach unsere gefallene, sündige, menschliche Natur. Das ist mit Fleisch hier gemeint. Wir können uns auf unser eigenes, auf unsere eigene Kraft oder Stärke eben nicht verlassen. Das heißt, solche Menschen, die bilden sich auf ihre Werke etwas ein oder auf ihren Status, ihren Stellenwert, den sie in der Gesellschaft oder vielleicht sogar in der Gemeinde einnehmen, etwas ein. Nun, wenn es darauf angekommen wäre, da hätte Paulus ein ganz langes Register vorzuweisen, wenn er sich fleischlich rühmen wollte. Er hat es ja auch aufgezählt. Er ist beschnitten am achten Tag. Er kommt aus dem Geschlecht Israels. Er ist vom Stamm Benjamin, ein Urhebräer sozusagen. Und er ist sogar Pharisäer. Er brannte vor Eifer und verfolgte sogar die Gemeinde, weil er dachte, er tut das, was Gott will. Und er war sozusagen auch so gesehen untadelig im Gesetz, weil er alles ganz streng befolgt hat. Nun ist es auch nicht so, dass wir als Christen auch manchmal dazu neigen, unsere christliche Chronik mit vielleicht etwas Stolz zu betrachten. Ich ertappe mich auch manchmal dabei, wenn ich andere Christen kennenlerne und dabei den familiären Kontext sozusagen kennenlerne und auch erfahre und dann anfange, in Schubladen zu denken. Der kommt aus einem christlichen Elternhaus oder vielleicht auch nicht oder eben nicht und der eben nicht, wie auch immer, wie auch rum. Man denkt dann, macht sich so sein Bild. Oder der kommt aus einer bestimmten Gemeinde und man schlussfolgert dann, mit was für einer Art von Theologie diese Person vielleicht geprägt ist. Und so machen wir uns auch unweigerlich auch ein Bild und vergleichen dann das mit unseren christlichen Prägungen. Die zweite Möglichkeit, wie was mit da hinten vielleicht gemeint sein könnte, da geht es vielleicht einfach um unsere dunkle Vergangenheit. Meine Vergehen und meine Sünden. Und wir sollten wirklich aufhören, uns mit diesen alten Sünden oder Fehlern so lange zu beschäftigen, wenn sie vor allem schon vergeben worden sind, wenn ich um Vergebung drum gebeten habe. Ich möchte euch fragen, liebe Geschwister, gibt es irgendetwas, was Jesus nicht vergeben kann? Gibt es irgendwas, was zu schlimm sein könnte, dass die Kraft seines Blutes es nicht genügen würde, um uns zu vergeben? In Micha 7, Vers 18 haben wir eine Beschreibung vom Wesen unseres Gottes, unseres Heilands. Dort steht nämlich, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und im Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht allzeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wo ist ein Gott, solcher Gott? Und last but not least, als dritter Erklärungsmöglichkeit auf das, was da hinten ist. Da geht es vielleicht um solche Dinge, was andere Menschen, was andere mir angetan haben. Nun, wer ist andere? Wer kann so ein anderer gewesen sein? Bevor ich über die anderen Menschen nachdenke, müssen wir selbst uns die Frage stellen, was habe ich vielleicht anderen angetan? Auch das kann Jesus vergeben, egal was wir anderen Menschen angetan haben. Andere Menschen, die einem Böses getan haben, das können einfach irgendwelche fremden Menschen gewesen sein, böse Menschen, die einem was getan haben. Das können Kollegen sein, die einem was Böses getan haben, die vielleicht dich mobben. Vielleicht hast du auch mit sowas gerade am Arbeitsplatz zu tun oder zu kämpfen. Das können auch Nachbarn sein. Jetzt jüngstens waren wir Geschwister besuchen und die haben uns unschöne Dinge erzählt, was sie mit ihren Nachbarn teilweise aushalten müssen. Da wurde ich echt wieder froh und demütig, dass wir beschenkt sind mit sehr liebenswerten und netten Nachbarn. Das ist wirklich ein Geschenk. Ist nicht selbstverständlich. Andere, die uns was angetan haben, können sogar Familie sein. Sei es Eltern, Partner oder Kinder, wer auch immer. Oder es können einfach auch Geschwister in der Gemeinde sein, Mitchristen, die einem was angetan haben. Nun, wie gesagt, wir sind jetzt seit ein paar Monaten in dieser Gemeinde, haben auch mit dem einen oder anderen natürlich Gespräche geführt, uns ausgetauscht und so haben wir auch mitbekommen, dass auch in der christlichen Versammlung in Sindelfingen eine schwere Krisenzeit da hinten liegt. Bitte verzeiht mir, wenn ich das hier erwähne, ich möchte niemanden heute aufwühlen, das sei mir fern. Und mein Eindruck ist einfach, dass manche durchaus gut damit klarkommen, andere noch ein bisschen aber vielleicht daran zu knabbern haben. Ich sagte soeben, hinter sich hat, was die Krise betrifft. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass mit Gottes Hilfe zumindest der große Berg überwunden ist und die Gemeinde sich erholt und regeneriert und auf einem guten Weg ist. Wir müssen einfach das da hinten lassen. Und ich wünsche mir sehr, dass es auch wirklich jeder hinter sich lassen kann. Weil wir können nichts verändern in der Vergangenheit. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, irgendeinen Ballast in die Zukunft mitzuschleppen. Und ich wünsche jedem, liebe Schwestern und Brüder, den nötigen Trost von Gott und Ermutigung. Apropos Trost, kennt ihr die aktuelle Jahreslosung? Genau. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, in Jesaja 66, 13. Ganz ehrlich, ich habe das ganze Jahr kein bisschen diesen Vers so auf dem Schirm gehabt, nicht im Bewusstsein gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Jahr ist auch für uns so rasend schnell vorbeigegangen. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Ich finde, es war ein gutes Jahr. Weil es hat zunächst zwar auch für uns sehr schmerzhaft begonnen, mit viel Aufregung und Kummer. Manche wissen den Hintergrund jetzt natürlich an dieser Stelle. Aber ich wurde auch sehr, sehr viel getröstet durch Gott. Meine ganze Familie wurde getröstet. Einfache Beispiele, die ich auch als Danksagung, vielleicht als Vorwegzeugnis sozusagen sagen möchte. Vielen Dank für eure herzliche und freundliche und stets freudige Aufnahme von uns hier. Wie oft habt ihr eure Freude in Wort und Tat uns gegenüber ausgedrückt? Wir sind glücklich, dass unsere Kinder hier so gut angekommen sind. Und wir schätzen uns auch glücklich, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, mit euch einfach teilen können. So ist auch der erfolgreiche Start zum Beispiel der Teestubenarbeit Chai Kenle mit der Weihnachtsfeier ein großer Trost für mich gewesen. Da waren sogar zwei türkische Gäste mit dabei. Und ein besonderer Trost und Ermutigung für mich heute ist, dass wir auch für mich persönlich zwei spezielle Gäste da haben. Einmal eine Landsmännin, wo versteckt sie sich? ganz hinten, die dürft ihr nachher auch persönlich begrüßen. Und Schwester Helene aus der Baptistengemeinde hat uns sehr überrascht. Sie ist ja jetzt unangenehm, dass ich das sage, aber ich freue mich, dass du einfach da bist. Schön, das ist ein großer Trost für mich und eine Freude, Ermutigung. All das, diese kleinen und größeren Geschenke, lassen uns mit Mut nach vorne schauen und macht es uns einfach, alles zu vergessen, was hinter uns liegt. Es klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist so. Wir trauern und vermissen nichts, egal wie viel Zeit, Mühe und Liebe wir da reingesteckt haben. Ich könnte jetzt auch einfach dieses "Ist mir egal" Lied singen. Mache ich aber nicht, dazu bin ich jetzt so aufgeregt. Das Leben beginnt einfach dort, wo die Zeit egal ist und die Zeit in Klammern alte Zeit zu sehen. Bitte versteht das egal nicht falsch, dass mir alles gleichgültig sei. Das ist ein Prozess, ein Lernprozess, der teilweise auch schmerzhaft ist, durch den man einfach gehen muss. Dazu gehört auch Vergebung wiederum. Und Vergebung ist auch der Schlüssel. Vergebung verändert zwar nicht die Vergangenheit, aber sie bereichert ganz einfach die Zukunft. Und daran sollten wir keinen Zweifel haben. Was ist vorne, wonach Paulus sich als Ziel ausstreckt? Auch da fallen mir drei Dinge in erster Linie ein. Das erste, Prio 1, was sonst, ist Jesus Christus selbst. Ihn zu erkennen und ihm ähnlich zu werden, das war sein Verlangen. Und das sollte auch unser Verlangen sein. Die Erfüllung des Weltmissionsbefehls von dem Herrn Jesus persönlich war sein zweites Begehren. Paulus kämpfte hart, koste es, was es wolle, um das Evangelium bis an das Ende der Welt zu verkündigen. Liegt uns die verlorene Welt oder ganz einfach mein Nächster auch am Herzen? Kämpfen wir auch um diese geliebten Mitmenschen? Und der dritte Aspekt, was er vorne gesehen hat als Ziel, war der Siegespreis im Himmelreich. Sein wahres Ziel lag nicht in der vergänglichen Welt hier, sondern in dem ewigen Reich Gottes. Ich strecke mich aus nach dem Siegeskranz, war sein Motto. 2. Timotheus 2, Vers 5. Und wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Und in 1. Korinther 9, 25, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Er trachtete also tatsächlich nach dem, was droben ist. Und dieser Wettkampf, auch wenn es hier wie ein Wettkampf dargestellt wird, es ist kein Wettkampf unter uns, also wir sollten uns jetzt nicht als Konkurrenten sehen, jeder von uns wird von uns diesen Siegeskranz bekommen, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Und wenn wir all diese drei Ziele vor Augen führen, Jesus Christus, die Erfüllung des Weltmissionsbefehls, den Siegespreis im Himmelsreich, der uns erfahrt, sind wir uns diesen Berufungen wirklich bewusst? Was treibt dich um, wenn du morgens aufstehst? Woran denkst du als erstes? Als Leitgedanken von diesem Bibelvers möchte ich einfach nur folgende Aussage euch nur mitgeben. Jage nach der himmlischen Berufung Gottes. Du musst dich dagegen wehren, dich auf frühere tugendhafte Werke und Leistungen zu verlassen oder dich immer wieder mit alten Sünden und Fehlern zu beschäftigen. Wenn du dich durch Vergangenes ablenken lässt, schwächt dich das in der Gegenwart und wirkt sich auf die Zukunft negativ aus. Und das möchte ich euch ganz kurz mit einem praktischen Experiment veranschaulichen, wie schlimm es ist, wenn wir tatsächlich nach hinten gucken. Dazu brauche ich einen freiwilligen, sportlichen Menschen, Bruder, Schwester, der sollte auch ein bisschen eventuell, aber muss nicht sein, Stuntman-Fähigkeiten haben. Sportlich genügt. Also, wer ist freiwillig? David, magst du? Du sitzt so geschickt vorne. Komm, Applaus für David. Ist nicht schwer, du schaffst es. Du darfst jetzt da an diese Wand gehen. Und jetzt suchen wir ein schönes Ziel für dich aus. Was erstrebst du hier in diesem Raum, das dir als Ziel dienen könnte? Du machst doch Sport, oder? Was denn? Basketball, da muss man auch schnell laufen, oder? Zum Korb. Will jemand dem David einen Korb geben? Da hinten? Nein. Also, du läufst jetzt, sage ich mal, einmal so schnell wie möglich dort zur Fensterseite. Ja, da hinten kommt man da durch oder ist es schlecht? Hä? Geht? Und dann läufst du zu der Pinnwand da hinten. Okay? Und ich sage dann Start. Ich habe jetzt keine Stoppuhr, vielleicht hat jemand eine Stoppuhr, aber ich will mir den Stress jetzt auch nicht antun. Wir fühlen so gefühlt die Zeit, wir messen so gefühlt die Zeit und dann gucken wir mal, wie schnell er das schafft. Also, auf die Plätze, fertig, los! Ja, das waren so 6 Sekunden, würde ich sagen. Jetzt kommst du zurück, lieber David, ich spreche den Namen falsch aus, Entschuldigung. Ich mag es auch nicht, wenn man mich Sammy nennt. Nochmal. So, und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt machen wir das gleiche Spiel und ihr achtet dann darauf, wie es dann ablaufen wird. Jetzt machst du das ganze Spiel mit Blick nach hinten und ich werde mich jetzt da hinstellen, so lange. Du kannst jetzt entweder rückwärts laufen und auf mich schauen oder du läufst vorwärts und guckst aber immer mich an dabei, okay? Und pass aber auf, dass du niemanden um oder blitzt und dich verletzt, okay? Also, hast du verstanden? Dein Blick, du guckst immer, guckst du mir, hier, ja? Immer auf mich gucken. Auf die Plätze, fertig, los! Zählt die Zeit. Versuch's mal andersrum. Vorwärts laufen und trotzdem zu mir schauen. Jetzt wird's leichter vor allem. Aber guck trotzdem, dass du nicht gegen die Wand läufst. Ah, ich würde mal sagen, das waren mindestens 20 Sekunden, oder? Applaus von David. Es mag uns jetzt vielleicht ein bisschen albern vorkommen, aber so traurig es klingt, genau das passiert und das machen wir, wenn wir in unserem geistlichen, ganz normalen, persönlichen Leben so verfahren. Wenn wir eben immer in der Vergangenheit schwelgen, vielleicht Dinge vermissen, die da besser oder schöner waren oder Dinge, die dort vorgefallen sind, die eben nicht so schön waren und uns immer wieder in einer Spirale drehen. Lasst uns einfach vergessen, was da hinten ist und dem vorgestreckten Ziel nachjagen. So werden wir Jesus ähnlich werden und diese Welt wird durch uns gesegnet werden. Vor allem werden wir dadurch Gottes Reich ererben. In dem heutigen Text haben wir das Geheimnis des dynamischen und siegreichen Glaubenslebens von Paulus kennengelernt. Er hat ein klares Ziel für seinen Glaubenslauf gehabt. Er war nicht von der Vergangenheit gefangen, sondern streckte sich nach vorne aus und jagte nach dem Siegespreis nach. Der Vers lautete ja: Eins sage ich aber euch, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Morgen beginnt das neue Jahr 2017 und Paulus lehrt uns praktisch, wie wir dieses Jahr abschließen und das neue Jahr beginnen sollen. Gott möge jedem von euch helfen, das Lebensziel von Paulus als sein eigenes Lebensziel anzunehmen und mit ganzer Kraft danach zu jagen, bis wir den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus empfangen. Gott möge jeden von euch im neuen Jahr als tüchtiger Arbeiter gebrauchen und Deutschland und Europa durch uns wiederherstellen. Jetzt wird er auch noch politisch, der Sami. An Silvester, was passiert da? Da feiert die ganze Welt, dass sich das Datum verändert. Das hat auch der Jonas in seinem Eingangsgebet schön zum Ausdruck gebracht. Aber ich hoffe, dass irgendwann wir das Datum feiern, an dem sich die Welt verändert. Nun, Das sind wirklich große Worte, und zwar von uns kleinen Menschen. Aber wir dürfen nicht wieder vergessen, dass wir einen großen Gott haben. Und dass irgendwann, wo sich das, die Welt vielleicht verändert, das kann ja vielleicht schon, ich sag mal, realistisch betrachtet, für uns in unserem Ermessen, in unserem Einzugsbereich, vielleicht 2020 sein. Das sind 3 Jahre, wie auch unser Herr Jesus in seiner Hauptwirkungszeit auf dieser Erde, wenn ich mich nicht täusche, gehabt hatte, um seinen Dienst zu verrichten. 3 Jahre haben wir bis 2020. Und er hatte nur 12 Jünger, mit denen er die ganze Weltgeschichte letztendlich verändert hat. Und wir sind hier mehr als 12 Jünger von Jesus. Nicht, dass wir größer oder toller als Jesus seine Jünger gewesen sind, aber wir sind rein quantitativ zumindest schon mal mehr. Und dann sollte es uns doch auch gelingen, dass wir erst hier im Goldberg, dann in Sindelfingen, ja im ganzen Kreis Böblingen und vielleicht darüber hinaus eben in Deutschland und bis in Europa Früchte tragen dürfen. Deswegen möchte ich euch, liebe Geschwister, eine ganz praktische Frage stellen. Wie sehe ich meine Gemeinde im Jahr 2020? Diese Frage, muss ich dazu sagen, dieselbe Frage hatte ich, ich glaube es war 2009, auch in der türkischen Gemeinde gestellt gehabt. Und wir haben uns da Zettel gemacht, wo wir uns folgende Fragen drauf beantwortet ist: Meine Vision für 2020 ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und was muss ich heute dafür praktisch tun, damit wir das in 2020 erreichen können? Natürlich müssen wir beten an erster Stelle und auch glauben, dass Gott was bewegen wird durch uns. Aber ganz praktisch möchte ich uns als kleine Hausaufgabe heute mitgeben, wo wir vielleicht einen Anfang machen können, wo ich auch sehe, dass ein bisschen Mangel oder Bedarf ist. Wir müssen untereinander unsere Beziehungen wieder auftauen. Wir müssen Vertrauen zueinander wieder gewinnen, uns gegenseitig besser wieder kennenlernen. Ich bin auf jeden von euch nach wie vor gespannt und ich grase Stück für Stück mit meiner Frau jetzt euch privat zu Hause oder hier beim Chai hinten beim Café oder im Chai-Kennle vielleicht hoffentlich mal ab und freue mich, euch einfach persönlich kennenlernen zu dürfen und auch uns von uns ein bisschen was erzählen zu dürfen. Man muss auf jeden Fall Verantwortung übernehmen, wenn man praktisch was tun möchte. Man muss treu und verlässlich sein und das mit fleißiger Hingabe. Setzen wir also vielleicht im ersten Schritt unseren Schwerpunkt auf innere Angelegenheit, dann wird Gott höchstpersönlich dafür sorgen, dass er von außen auch neue Menschen hinzutun wird. Darauf sollten wir schon vertrauen. Vielleicht wird es auch nur ein Wunsch sein, dass die große Welt sich positiv ändert, aber macht nichts. Du kannst dich trotzdem im Allerkleinsten anfangen und dich auch ändern lassen. Dazu brauchst du ein neues Herz. Perfekt ist dafür geradezu das neue, die neue Losung für das Jahr 2017. Ich glaube, vorhin hat es jemand auch aus Versehen gesagt. Das ist nämlich aus Hesekiel. Wer hat sich neulich so amüsiert, dass es Hesekiel immer ausgesprochen wird? Ich sage das auch immer Hesekiel. 36:26. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist doch auch eine schöne Verheißung. Und so komme ich jetzt zum Schluss. Gott lädt uns eben ein zu einer persönlichen Beziehung. Wenn ich dieses neue Herz noch nicht habe und auch diesen Geist noch nicht habe, schenkt uns Gott das kostenlos. Wir müssen dafür nichts tun, außer nur ein Ja zu ihm zu sagen. Und so freue ich mich jetzt auf die ermutigenden Zeugnisse, was der Herr für uns getan hat. Aber lasst uns heute vielleicht auch ganz bewusst, wenn wir diese Zeugnisse geben, und seid da bitte freimütig zur Ermutigung der Geschwister hier und auch der Gäste, die wir haben, versucht die Brücke zu schlagen, einfach auch auf die Zukunft. Was würdet ihr euch vom Herrn wünschen für die Zukunft dieser Gemeinde? Ich möchte noch einen Bruder bitten, der ein Abschlussgebet mit einer Reflexion von dem, was wir heute aus Gottes Wort hören durften, noch zum Abschluss bitte zu sprechen.